Der Gastro-Branchentalk.
Moin da draußen, ihr Gastrohelden. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu unserem Gastro-Branchentalk. Und wir hatten ja in der letzten Folge schon das Thema Unternehmensnachfolge, der Generationswechsel. Wie ist das im Mittelstand, die KMUs, das haben wir alles erklärt, was alles passiert. Und heute geht es natürlich weiter, wie versprochen, mit unserem zweiten Teil, loslassen und loslegen. Also eine gute Vorbereitung als Schlüssel zum Erfolg im Generationswechsel. Und wieder unser Christian Schucher dabei, der sich damit wahnsinnig beschäftigt, ein Buch geschrieben hat. Und ich sag Moin Christian.
Moin René, vielen Dank, dass ich wieder mit dabei sein darf.
Genau, und wer die Folge sozusagen die letzte nicht gehört hat, den Teil 1, der Generationswechsel, da gehen wir so ein bisschen auf Zahlen, Daten, Fakten ein, worauf man achten sollte, was gerade aktuell ist. Und jetzt wollten wir im zweiten Teil auf die Vorbereitung gehen. Christian, was ist denn jetzt so eine gute Vorbereitung? Wie kann man so einen Nachfolgeprozess strukturieren?
Die Vorbereitung ist erstmal ein ganz, ganz wichtiger Part im Bereich der Nachfolge. Es gibt hier verschiedene Phasen, wie so ein Prozess typischerweise mit abläuft. Aber tatsächlich der Vorbereitungsphase, der kommt hier einer ganz, ganz besonderen, einer großen Bedeutung zu. Dazu gehören zum Beispiel solche Fragestellungen wie, was will ich eigentlich mit der Unternehmensnachfolge konkret erreichen? Wie will ich eigentlich meinen nächsten Lebensabschnitt gestalten? Sind meine Familie und bin ich vor allem auch ausreichend finanziell abgesichert, wenn das Unternehmen als Einkommensquelle wegfällt und wen beziehe ich aus meinem persönlichen Umfeld mit ein? Also durchaus auch Fragen, die so ein bisschen zur Selbstreflexion anregen und anregen müssen. Denn dieser Prozess ist, und das haben wir in der letzten Folge ja schon mal so ein bisschen angeteasert, tatsächlich hochgradig emotional.
Jetzt ist mir das so ein bisschen wenig. Wenn ich jetzt wirklich eine Struktur machen soll, bei einer Struktur denke ich jetzt so an, ich sag mal, Bullet Points, worauf muss ich achten? Muss ich mein Unternehmen schon abgeschlossen haben, wenn ich das übergeben will? Wie mache ich das Ganze? Also Christian, da geh mal bitte ein bisschen tiefer rein, weil ich glaube, das ist für unsere Zuhörer richtig spannend. Und vielleicht noch einen kleinen Teaser, wenn ihr demnächst mal auf die Akademie geht, da werdet ihr demnächst auch den Christian in unserer Akademie sehen unter gastro-piraten.pro. Da werden wir einen Online-Kurs zur Unternehmensübernahme, Übergabe, zur Unternehmensnachfolge machen. Da könnt ihr dann im Detail lernen. Da kriegt ihr viele Handlungshinweise, da kriegt ihr ein bisschen Handouts, damit ihr sozusagen vielleicht diese Struktur dann für euch niederschreiben könnt, Handlungshinweise. Und dann auch in unseren Live-Calls könnt ihr dann immer an unsere Experten, wie auch in den anderen Kursen, natürlich Fragen stellen. Also gastro-piraten.pro. Einfach in der Online-Akademie registrieren. Das geht ganz einfach mit eurem Namen, eurer E-Mail-Adresse und schon könnt ihr auch an vielen kostenlosen Kursen teilnehmen. Das machen wir nur nebenbei. Also wenn ich jetzt diesen Nachfolgeprozess strukturiere, wo muss ich anfangen? Worauf muss ich mich vorbereiten? Wie gehe ich da genau ran?
Ein guter erster Schritt zur Vorbereitung und um das Thema nochmal so ein bisschen aufzufüttern und aufzumunitionieren, ist erstmal sich, wie gesagt, für den Notfall vorzubereiten, auch wenn es erstmal so ein bisschen banal klingt. Aber trotzdem, also dennoch ist quasi diese Notfallvorbereitung aus verschiedenen Gründen ein erster ganz, ganz wichtiger Schritt. Das heißt, in dieser Notfallvorbereitung kläre ich und regel ich erstmal, wer das Unternehmen im Falle meines Ausscheidens beziehungsweise meiner nicht mehr vorhandenen Möglichkeit, das Unternehmen aktiv selbst fortzuführen, denn weiterführen und fortführen sollen. Und damit muss ich mir schon mal die ersten Gedanken machen, darüber, nämlich an wem soll das Unternehmen eigentlich überhaupt übergeben werden? Also wer soll mein Nachfolger werden? Und das ist schon auch tatsächlich der erste ganz, ganz wichtige Schritt im Nachfolgeprozess, sich erstmal mit der Person zu beschäftigen oder den Personen zu beschäftigen, die mir nachfolgen sollen. Denn ohne Nachfolger keine Nachfolge. Also insofern nochmal ein kurzer Werbeblock für das Thema Notfallvorsorge. Hier bieten zum Beispiel die Industrie- und Handelskammern ganz tolle, auch kostenfreie und auch die Handwerkskammern ganz tolle kostenfreie Notfallhandbücher oder Notfallordner zur Verfügung, die man downloaden kann oder auch sich postalisch zusenden kann etc., die erstmal so einen groben Überblick darüber bieten, welche Themen ich sozusagen eigentlich mit berücksichtigen soll. Da geht es um Vertretungsvollmachten, da geht es um Passwörter, wer hat eigentlich welche Zugriffe, um Bankvollmachten etc. Und das ist, wie gesagt, erstmal so ein erster guter Schritt, um überhaupt erstmal die Unterlagen und Dokumente zusammenzutragen, die ich vor allem brauche, um hier sozusagen die nächsten Schritte im Bereich der Unternehmensnachfolge zu gehen. Dazu gehören Bilanzen, Jahresabschlüsse, relevante Verträge, Gesellschaftsverträge etc. Also alles das Regelwerk, was im Prinzip den formalen Rahmen um mein Unternehmen rum darstellt, diese Unterlagen brauche ich sozusagen. Die Frage, gibt es eigentlich so einen Fahrplan für die Unternehmensnachfolge oder gibt es eine Checkliste, die ich abarbeiten kann? Die wird uns in der Praxis sehr oft gestellt. Wir müssen es immer so ein bisschen mit einem leichten, ja, verneinen, weil das so ein Stück weit zu der Annahme verleitet, dass die Nachfolge ein linearer Prozess ist. Und das ist sie meistens tatsächlich nicht. Also wenn man sich so ein bisschen mit Leitfragen da langhangeln möchte, dann empfiehlt sich einfach, bestimmte W-Fragen zu berücksichtigen. Das kennen wir auch aus anderen Bereichen. Und die W-Fragen sind einfach, wem soll was, wann und wie übergeben werden? Wenn ich zu diesen vier Ws schon mal so die ersten Antworten habe, habe ich schon mal einen ganz guten strukturellen Ansatz für die Unternehmensnachfolge. Also wem ist klar, wer soll quasi der Nachfolger sein? Das Was definiert so ein bisschen, was will ich eigentlich übergeben? Gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Ich kann das Unternehmen in Gänze übergeben, in Unternehmensteilen, kann ja eine Betriebsaufspaltung zum Beispiel vornehmen, kann sagen, ich möchte vielleicht nur einen Fremdgeschäftsführer einstellen etc. Also was definiert quasi so ein bisschen den Gegenstand, ne? Worüber sprechen wir jetzt eigentlich? Wann ist, glaube ich, auch relativ klar, da geht es um den Zeitraum. Das ist übrigens sehr, sehr empfehlenswert, sich erstmal einen Zeitraum zu überlegen, bis wann ich eigentlich konkret die Übergabe vollzogen haben möchte. Die Empfehlung der Experten ist immer so zwischen 3 bis 7 Jahre für einzuplanen für den Prozess, teilweise sogar 10, wenn ich entsprechende steuerliche Vorhaltefristen mit zu berücksichtigen habe. Und die letzte Frage nach dem Wie, die beschreibt ein Stück weit dann die Art und Weise, wie die Nachfolge vollzogen werden soll. Da ist dann so ein bisschen die Frage nach dem Prozess natürlich auch auf der einen Seite, aber auch nach der Art der Nachfolge. Die haben wir ja schon in der letzten Folge so ein bisschen angeteasert. Also sprechen wir da von der familieninternen Nachfolge, von der externen oder von der internen Nachfolge. Also wie sozusagen dieser Prozess insgesamt realisiert werden soll.
Ja, zwei Sachen fallen mir dabei auf. Das erste ist, bitte denkt daran, wenn ihr diese Notfallvorsorge, dass ihr die vielleicht auch im privaten Bereich macht, weil ich habe den nämlich gerade mit meiner Frau gemacht. Wir haben das aktualisiert, gesetzt den Fall, ich habe mal einen Unfall oder meine Frau hat einen Unfall. Wie ist dann sozusagen alles geklärt? Wie ist das im Krankenhaus geklärt? Wie ist das mit den Bankgeschäften? Wie ist das mit all diesen Sachen? Also wie kann der Partner sozusagen den Notfall oder den Ernstfall dann ja gut überstehen, und zwar eigentlich nur, wenn er die Vollmachten hat, wenn er die Entscheidungen treffen darf, wenn er Zugriff auf alles hat. Und das finde ich immer, da gab es bei Apple so ein tolles Beispiel, ja. Ich weiß nicht, Christian, du hast ein iPhone?
Ja.
Da packst du ja Punkt 1 deinen Notfallkontakt ein. Ja, also du kannst ja deinen Notfallkontakt, dann kriegt der Rettungsdienst auch sofort die Informationen, beziehungsweise im Falle eines Notfalls wird auch dein Notfallkontakt durch das Handy automatisch alarmiert, dass da ein Notfall ist. Dann kannst du ja alle deine Informationen hinterlegen, und vor allen Dingen hat ja Apple auch einen Nachlasskontakt. Ja, das heißt, du kannst ja im Falle, das wollen wir alle nicht, aber das Ableben, brauchst du einen Nachlasskontakt, und der darf dann wieder auf deine Daten zugreifen, sodass ich sag mal, die Sachen nicht verschwinden. Das macht ja Facebook auch, ja. Du kannst ja bei Facebook auch einen Nachlasskontakt hinterlegen, dass im Falle sozusagen des Ablebens jemand dann auf dein Konto zugreifen kann. Weil falls du da die Einstellung falsch gemacht hast und jeder auf deine PIN-Wand schreiben kann, dann möchte ich nicht wissen, was dann über die Jahre und Jahrzehnte dann alles also auf so einer PIN-Wand passiert mit deinem digitalen Nachlass. Also finde ich, diese Notfallvorsorge sollte man auch im Privaten definitiv ganz dringend machen. Da gibt es auch tolle Vordrucke, die muss man nur ausfüllen, gegenseitig unterschreiben, und dann hat man das schon mal in der Hand. Im schlimmsten Fall geht man noch zum Notar oder geht direkt zur Bank. Jetzt habe ich so ein bisschen, bin ich ein bisschen abgeschweift. Wenn ich jetzt diesen Prozess, hast du ja gesagt, kann auch 7 oder 10 Jahre, wenn ich in dem Prozess aber feststelle, dass meine Entscheidung des Nachfolgers nicht die richtige war, weil meine Vision, meine Werte vielleicht nicht so verkörpert werden, wie ich das möchte, dann gehe ich ja wieder zurück zu Anfang. Ja? Dann muss ich ja wieder anfangen zu überlegen, was passiert. Wie oft ist dir das in der Geschichte schon passiert, dass Nachfolgeprozesse dann nach 3-4 Jahren wieder umgekippt worden sind und man jetzt neu anfängt?
Regelmäßig. Und das ist genau der Grund, warum wir uns ein bisschen schwer tun mit der Frage nach so einem konkreten Fahrplan oder so einer konkreten Checkliste. Denn genau das Szenario, was du beschreibst, René, das begegnet uns tatsächlich sehr, sehr regelmäßig, auch aus ganz unterschiedlichen Gründen. Also es muss nicht sein, dass der Nachfolger oder der Nachfolgerkandidat, der so ein bisschen anvisiert war, auf einmal wieder abspringt, sondern das kann auch das hast du ja schon angesprochen, sein, dass das Loslassen so unglaublich schwer fällt und dass das mit einem Grund ist, warum man dann vielleicht heute sagt, ja, ich muss unbedingt und ich werde unbedingt übergeben, aber dann nach einer bestimmten Zeit feststellt, so einfach ist es aber gar nicht, eben halt, weil das Werteschema hier doch zu abweichend ist, oder der Nachfolger, wie du schon richtig sagst, eben halt sozusagen meine Werte doch nicht so fortführt, wie ich es gerne möchte, dann ziehe ich mich quasi aus diesem Prozess wieder zurück, mach's dann doch wieder alles selbst und stell dann fest, ach nee, ich muss aber doch nochmal irgendwas regeln, etc. Also insofern, das kommt sehr regelmäßig vor, ja.
Wir haben ja einen Digitalisierungsprozess in der Wirtschaft. Viele Unternehmen steigen ganz stark in die Digitalisierung rein und da ist es ja manchmal auch so ein Generationsproblem. Ja. Die ältere Generation kommt ja mit der Digitalisierung manchmal nicht ganz so klar wie die jüngere Generation, weil die jüngere Generation ist mit Digitalisierung aufgewachsen. Das heißt, wir haben noch im Sandkasten gespielt, waren noch, darf man das überhaupt noch sagen, Cowboy und Indianer gespielt. Ja, weiß ich auch nicht, ob man das noch sagen darf, aber also wir haben ja noch wirklich, wir haben die Telefone waren bei uns noch zwei Dosen mit einer Schnur dazwischen und dann haben wir telefoniert mit unseren Freunden und ja, eine WhatsApp haben wir geschrieben, indem wir einen Zettel über die Schulbank gegeben haben, treffen wir uns um 15 Uhr an der Ecke an der Bushaltestelle. Wir sind ja noch sehr analog aufgewachsen und die neue Generation, die jetzt auch in den Unternehmen ist, die ist ja mit einem Handy, die haben ja, weiß ich nicht, die haben ja Netflix-Folgen schon geguckt, da konnten sie noch nicht mal A und B sagen und hatten die Sachen schon in der Hand. Kann die Digitalisierung auch ein Stolperstein beim Generationswechsel sein, dass vielleicht die neue Generation zu schnell digitalisieren will und die ältere Generation sagt, na Moment mal, wenn ich meine Handakte nicht habe und das nicht auf dem Zettel habe, dann kann das nicht funktionieren. Dann kannst du mein Unternehmen nicht übernehmen und nicht führen, weil der Computer, da kann der Akku leer sein und dann ist alles weg, was wir haben. Ja, also dass das Verständnis manchmal auch nicht da ist. Wie schätzt du das ein?
Differenziert. Tatsächlich, das Phänomen, was du beschreibst, das gibt es durchaus. Auch das hängt wieder mit diesen unterschiedlichen Werteschemata zusammen, die dann in den Personen selbst, in ihrer eigenen Individualität und Identität mit Brodeln zusammenhängen. Ganz, ganz klar. Auf der anderen Seite erlebe ich es aber auch durchaus gar nicht so selten, dass das vielen Unternehmern schon sehr bewusst ist, dass sie irgendwo eine Form von Digitalisierungsmaßnahme vornehmen müssen, um ihre Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig zu erhalten und sozusagen auch hier auch zu entwickeln. Aber auch das ist ein völlig natürlicher biologischer Prozess. Auf der einen Seite wird es ein bisschen die Risikoaffinität und auch die, ja, wie soll man das sagen, der Drive, der Schwung, Sachen zu innovieren, neu zu machen, zu verändern, mit zunehmendem Alter immer so ein bisschen schwieriger, der nimmt ein bisschen ab. Und auf der anderen Seite, das ist so wunderbar beschrieben, fehlt einfach auch oft das Verständnis, eben halt, weil man nicht versteht, wie die Zusammenhänge sind, weil man bestimmte Dinge und Themen nicht nachvollziehen kann, warum Sachen und wie sie funktionieren. Und wenn ich Sachen nicht verstehe, kann ich auch keinen Mehrwert darin erkennen. Und auch hier die Motivation, sich dann damit zu beschäftigen, um Informationen darüber zu bekommen, wie digitale Techniken funktionieren und warum sie sozusagen bestimmte Wertschöpfung mit erzielen können, auch die nimmt mit zunehmendem Alter mit ab. Das ist sicherlich eine nicht zu unterschätzende Herausforderung, die durchaus auftreten kann. Ja.
Gibt es vielleicht so eine Faustregel, wie ich mich als Unternehmer selbst und mein Unternehmen auf den Nachfolgeprozess vorbereiten kann? Kann man da vielleicht irgendetwas machen, Weichen stellen, um das Ganze so ein bisschen smart ablaufen zu lassen?
Ja, genau. Und da sei nochmal erwähnt, auch das kann man eigentlich gar nicht frühzeitig genug machen. Denn das führt so ein bisschen zu der Fragestellung, warum dieses Loslassen so schwer fällt. Und warum dieses Loslassen so schwer fällt, hängt damit zusammen, weil aus Sicht der Psychologie betrachtet eben halt die emotionale Identifizierung mit dem Unternehmen so unglaublich hoch ist. Das ist ein ganz, ganz wesentlicher Faktor der eigenen Identität. Ja, wenn jemanden fragt, wer sind Sie, dann sagt er, ich bin Unternehmer. Ja, ganz, ganz klar. Und jetzt wird quasi im Rahmen des Nachfolgeprozesses ja diese Form der Identität, ich nenne es mal ganz salopp, angegriffen. Da will mir jemand was wegnehmen, was eigentlich für mich ganz, ganz wichtig ist, indem ich mich identifiziere, wo ich sage, das bin ich als Person. Und jetzt komme ich in eine Situation, in der ich das auf einmal nicht mehr sein soll oder nicht mehr sein darf, in Anführungsstrichen. Und sich da einzustellen, darauf einzustellen, das zu akzeptieren, ist unglaublich schwer. Also liegt unserer Wahrnehmung nach da ein ganz wesentlicher Schlüssel daran, sich möglichst frühzeitig alternative, ich sag mal, Bestätigungsfelder zu suchen oder Identitätsfelder zu suchen. Kein Mensch ist ja immer nur eine Identität, sondern wir spielen alle im Leben verschiedene Rollen. Ja, ich bin Ehemann, ich bin Vater, ich bin Unternehmer, ich bin vielleicht Sportkamerad, ich bin Mitglied einer Fußballmannschaft etc. Ich habe einen Freundeskreis und in all diesen verschiedenen Feldern spiele ich verschiedene Rollen. Insofern liegt, wie gesagt, ein Schlüssel dann, dieses Loslassen so ein bisschen zu vereinfachen, eben halt seine eigenen Aktivitäten in diesen anderen Feldern, die neben dem eigenen Unternehmen bestehen, ein Stück weit erstmal zu erhöhen. Zum Beispiel durch ein Engagement bei der Freiwilligen Feuerwehr als Beispiel oder in einem gemeinnützigen Verein, im Freundeskreis, im Sportverein, in dem ich bestimmte Hobbys und Leidenschaften, die ich habe, so ein bisschen hochfahre in der Aktivität und dadurch quasi diese Form der positiven Bestätigung, die ich ja sonst übers Unternehmen kriege, sagen, aus diesen Feldern mitziehe. Das macht es ein bisschen leichter. Dazu gehört aber auch, sich so ein bisschen mit alternativen Beschäftigungen zu beschäftigen. Doppelung, aber so ist es. Und auch hier gibt es wirklich tolle Initiativen, so ein bisschen unter dem Dach der Wirtschaft Senioren mal gedacht. Da gibt es, soll jetzt kein Werbeblock sein, aber da gibt es den SES, das ist der Senior Expert Service. Dann gibt es den Verband für Wirtschaftssenioren etc. Das sind wirklich dann Organisationen, die dafür da sind, dass hier gestandene Unternehmer oder Leute in entsprechenden Führungspositionen, die in entsprechenden Führungspositionen gewesen sind, sich da engagieren können, dort ihre Expertise mit einbringen können, die sie über ihre vieljährige Berufstätigkeit und über ihre Unternehmertätigkeit erworben haben, da noch einbringen können, indem sie zum Beispiel andere Menschen coachen, unterstützen, beraten. Das muss auch nicht ganz umsonst sein, da gibt es so einen kleinen Obolus für etc. Aber auch hier ist der Ansatz zu sagen, ich brauche eine Tätigkeit, die ich für mich selbst als sinnstiftend empfinde. Wenn ich die gefunden habe und die sozusagen so ein bisschen in der Intensität hochschraube, dann fällt mir dieses Abgeben, dieses Loslassen auch tatsächlich ein bisschen leichter. Aber ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, der noch damit hinzukommt, ist, dass ich auch ein entsprechendes Vertrauensverhältnis brauche zum Nachfolger. Und wenn ich bei dem das Gefühl habe, ja, der ist wirklich fachlich, aber auch menschlich in der Lage, mein Unternehmen weiterzuführen, der ist in der Lage, meine Mitarbeiter zu versorgen, dafür zu sorgen, dass der Name, den ich sozusagen erworben habe hier am Standort, auch erhalten bleibt und entwickelt wird, dann sind die Hürden, auch wirklich loszulassen, gar nicht mehr so groß. Also auch hier wieder ein vielschichtiger Komplex.
Da fällt mir ein Podcast ein mit Rainer Meutsch, den wir, ich glaube, vor 2 Jahren veröffentlicht haben. Rainer Meutsch, gestandener Unternehmer, Gründer von Berge und Meer, hatte ein Riesenunternehmen, hat Aldi-Reisen entwickelt, hat Chibo-Reisen entwickelt und hat dann sein Unternehmen, als es ganz groß war, verkauft und hat sich einen Lebenstraum erfüllt, hat ihn mit seiner Frau ja abgesprochen und hat in einem kleinen Flugzeug eine wie sagt man da, Weltumfliegung? Also er ist mit seinem
Weltreise.
Genau, er hat eine Weltreise gemacht, ist mit seinem Flugzeug um die Welt gereist. Hört euch gerne mal den Podcast an, weil er erzählt dann von seinen Crashs, von Kannibalen, die einen zum Fressen gerne haben und was er dort alles erlebt hat. Aber was mich am Ende total traurig gemacht hat, er hatte hunderte von Mitarbeitern, ja, hat wirklich gearbeitet wie ein Tier, ja. Er kam aus einer Busreisefamilie und sein Vater hat damals immer gesagt, Junge, wir machen alles, was Räder hat, ja, und so mit deinen Reisen da, mit Flugzeugen und sowas, das bringt nichts. Aber nichtsdestotrotz, er hatte sich ja dann noch mit seinem Vater auf dem Sterbebett, hat er sich wieder versöhnt, weil der hat ihn, glaube ich, sogar enterbt. Und also eine ganz, ganz tolle Geschichte. Nur was richtig traurig war, als er wiederkam von seiner Weltreise, hat sich seine Frau von ihm getrennt. Nach so vielen Jahren und Jahrzehnten, die sie zusammen waren, weil er sozusagen, ja, sie hatte einen anderen Sinn auf einmal gefunden in ihrem Leben, hatte ich so das Gefühl, wie er erzählte. Und das kann natürlich auch passieren, wenn ich sozusagen meine Nachfolge organisiere, wenn ich dann mein Unternehmen, eigentlich meinen ganzen Lebensinhalt, ja, wir reden ja über 30, 40 Jahre, die ich an meinem Unternehmen und in meinem Unternehmen gearbeitet habe. Zu Anfang habe ich im Unternehmen gearbeitet, dann hoffe ich, haben viele nur noch am Unternehmen gearbeitet. Das ist ja immer so die Frage, wie mache ich das auch als Gastronom, dass ich nicht nur in der Küche stehe und selber den Service mache, sondern dass ich wirklich an meinem Unternehmen arbeite. Ja, und dann kam der Schock, dann kam auf Deutsch die Klatsche, die Frau war weg. Und dann hat sich ja sein Leben nochmal komplett gewandelt. Er hat eine Stiftung gegründet und baut jetzt, weiß ich, ich glaube, die sind jetzt bei der 600. Schule weltweit für Kinder. Wir haben ja damals auch zwei Schulen bei so einer Aktion mit unterstützt und die sind auch gebaut worden. Die gucke ich mir, glaube ich, im nächsten Jahr dann auch mal an. Da fliege ich dann rüber nach Afrika und kann mir zwei Schulen anschauen. Aber das war für mich auch so ein Schock, dass auch eine Unternehmensnachfolge, wenn man einen Unternehmensverkauf macht, der dann auch familiär und privat schieflaufen kann. Wie kann ich mich darauf vorbereiten? Eigentlich gar nicht, aber wie kann ich meine Familie in diesen Prozess mit einbinden? Weil es bringt ja nichts, wenn ich in die Freiwillige Feuerwehr gehe, wenn ich neue Clubs mache, wenn ich dann anfange, Golf zu spielen und dann Weltreisen mache. Aber meine Familie komplett irgendwie ja in diesem Prozess gar nicht involviert ist. Ist es wichtig, den Partner in den Verkaufsprozess, in den Übergabeprozess mit einzubinden, damit er auch weiß, dass sich dann am Ende sozusagen die Situation ändert? Und was da auf uns zukommt, also wie kann ich mich emotional darauf vorbereiten?
Absolut. Die Partnerschaften und die Familie spielen eine essentielle Rolle im Nachfolgeprozess. Bis zum gewissen Grad natürlich dann auch im Verkaufsprozess, wobei das ja meine Entscheidung ist, der Unternehmer dann, wenn er Einzelunternehmer ist, vor allem selbst fallen würde. Aber ja, natürlich, klar. Also, und der Schlüssel hierzu ist am Ende doch die Kommunikation. Und auch das hat eine gewisse Generation ja vielleicht anders gelernt, als wir es sozusagen gelernt haben. Das setzt ja auch eine gewisse Offenheit voraus und auch voraus, dass ich in der Lage bin, auch über mich, meine Situation und vielleicht auch meine Gefühle, die ich hier in der Situation habe, auch offen sprechen zu können. Da gibt's ja verschiedene Ehemodelle, die gefahren werden. Und sicherlich ändert sich mit der Nachfolge und der Tätigkeit, die dann nach der Nachfolge folgt, auch ein Stück weit das Rollenverständnis wieder in der Familie. Das kann eine sehr gute Folge sein. Wir erleben das im Übrigen auch nicht ganz selten, dass die eigentlichen, ich nenne es mal in Anführungsstrichen, Treiber hinter der Nachfolge oder hinter den Nachfolgeprozessen sind oft die Ehepartner, die dann sagen, Mensch, Karl-Heinz, jetzt bist du aber fast 70, jetzt wird's aber Zeit, jetzt musst du aber mal. Also insofern scheint da irgendwo schon Bewusstsein dafür da zu sein, dass ein Prozess irgendwo ansteht, vielleicht auch notwendig ist, vielleicht auch oft zu den Wünschen hinaus, dass der Partner, in dem Fall dann der Unternehmer, auch wenn er wieder ein bisschen mehr Zeit für Enkelkinder etc. mitbringt. Aber insofern spielt das System der Familie immer eine ganz, ganz wichtige, entscheidende Rolle. Und einen Aspekt würde ich gerne nochmal aufgreifen, den du gerade so schön mit angebracht hast. Es hat ja leider nicht jeder Unternehmer im Rahmen seiner unternehmerischen Tätigkeit ein derartiges Vermögen angehäuft, dass er sich auch diese Form der Weltreise, Weltumfliegung oder des Gründens einer Stiftung mit entsprechendem Aufbau von Schulen auch finanziell leisten kann. Ja, das heißt, wir sind ja hier im Mittelstand unterwegs und dazu gehören ja auch nicht wenige kleine Unternehmen, die einen Umsatz von 5 bis vielleicht 10 Millionen Euro im Jahr haben. Aber es gibt ja auch durchaus Unternehmen, die unter dieser Marke liegen, wo dann vielleicht oft dann tatsächlich auch dann eher die Situation vorliegt, dass das im Prinzip reicht, was man da quasi aus dem Unternehmen rauszieht, um den Lebensstandard irgendwo zu halten, aber eben halt nicht, um große Sprünge zu machen. Will damit sagen, da kommt natürlich dann noch der finanzielle Aspekt mit dazu, ja. Das heißt, hier muss ich überlegen, was passiert eigentlich und wie sichere ich eigentlich mein Einkommen beziehungsweise meinen Lebensunterhalt, wenn das Unternehmen als Einkommensquelle wegfällt. Oft und gerade in bestimmten Bereichen der Republik ist dann eine finanzielle Vorsorge, ja, in Form von Riester-Rente etc., was es alles an Modellen gibt, Immobilien etc., nicht vorgenommen werden, weil es auch gar nicht leistbar war finanziell. Das heißt, insofern kann auch das nochmal ein bestimmter Hemmschuh mit sein, der dieses Loslassen und den damit verbundenen Einstieg in den Nachfolgeprozess nochmal eine Nummer schwieriger macht. Deswegen ist es dann wichtig, sich von entsprechenden Experten mit beraten zu lassen, die die eigene finanzielle Situation mal so ein bisschen durchscannen und schauen, ob es auch hier dann kurzfristige Möglichkeiten gibt, die dazu beitragen können, dass eben halt die finanzielle Situation auch nach der Nachfolge noch so gesichert ist, dass das Leben offenbar dann Spaß macht.
Ja, ein spannender Prozess. Vielleicht nochmal so ein kleiner interner für euch da draußen. Christian Schurath hat natürlich ein Buch geschrieben, Unternehmensfolge, Nachfolge im KMU oder in KMU, sagt man ja, kleinen und mittelständischen Unternehmen. Das ist bei dem Gabal Verlag erschienen. Wenn ihr dann bei Gabal auf der Webseite schaut, dann findet ihr auch das Buch. Ansonsten könnt ihr uns gerne auch eine Nachricht schreiben, dann schicken wir euch einen Link, wo ihr das bestellen könnt. Ich weiß nicht, gibt es das schon bei Amazon?
Natürlich. Also auch als E-Book. Auch als E-Book. Auch als für die jüngere Generation.
Ja. Es gibt es dann auch als E-Book. Ja, und demnächst gibt es dann auch dieses Buch als Hörbuch. Da kümmern wir uns dann drum. Dann machen wir dann ein Hörbuch raus. Nein, Spaß beiseite. Ja, das ist ein wahnsinnig spannendes Thema. Vielleicht schon mal ein kleiner Ausblick auf die nächste Folge. Da geht es um den Unternehmensverkauf. Welche Methoden gibt es, um den Unternehmenswert zu ermitteln? Also da geht es wirklich mal ins Eingemachte. Was kann man so als Quintessenz jetzt eigentlich sagen, wenn man ja die Vorbereitung als guten Schlüssel für den Erfolg macht? Vielleicht macht doch nochmal eine kleine Zusammenfassung, dass wir so auf den Punkt kommen und sagen, wenn ihr die Punkte, die W-Fragen vielleicht noch einmal wiederholen, dass man einfach sagt, okay, wir machen jetzt mal, das müsst ihr tun, dann habt ihr Schritt 1 schon mal gut vorbereitet. Dass es da natürlich auch noch Wege nach links und rechts gibt, dass wir jetzt nicht den Allheilweg haben oder den richtigen, den heiligen Gral hier sozusagen euch in die Hand geben, das ist klar. Aber ich glaube, das ist ein guter Ansatz, um sich schon mal gut vorzubereiten.
Genau, also die wichtigsten W-Fragen sind, was soll wem, wann, wie übergeben werden? Damit hat man quasi erstmal so eine gewisse Grundstruktur und hat die wichtigsten Fragestellungen schon mal für sich mit notiert und Antworten hoffentlich dann auch entsprechend gefunden, um so einen Prozess sozusagen mit zu strukturieren. Und in dem Kontext kommt der persönlichen Vorbereitung eine ganz, ganz wichtige Rolle zu. Das bedeutet, dass ich mich damit auseinandersetzen muss, was will ich eigentlich in Zukunft, schauen muss, dass ich sozusagen Betätigungsfelder finde für eine Tätigkeit, die für mich sinnstiftend ist, um eben halt diesen Prozess des Loslassens ein Stück weit zu erleichtern.
Ja, ist eigentlich ganz gut zusammengefasst, ne?
Ja, ich denke.
Ja, dann kommen wir doch ans Ende dieser Folge. Die Folge 2, Loslassen und Loslegen. Gute Vorbereitung als Schlüssel zum Erfolg. Nicht vergessen, wenn ihr die erste Folge nicht gesehen habt, gehört habt, dann geht es da nochmal den Generationswechsel mal zu beleuchten. Wie viele Unternehmen gibt es eigentlich? Was muss man beachten? Was gibt es für Arten für Unternehmensnachfolger? Also Teil 1 auch mal an. Christian, deine letzten Worte in diesem Podcast.
Vielen Dank. Nur ein kurzer Satz. Rechtzeitig loslegen lohnt sich.
Das heißt, 2 Jahre, 3 Jahre, vielleicht sogar 10 Jahre vorher schon drüber nachdenken. Was macht man, wenn man das ganz kurzfristig macht so? Dann geht es meistens schief, hä?
Ist nicht ausgeschlossen. Also ich habe schon Nachfolgeprozesse, die innerhalb von 3 Monaten abgeschlossen sind. Sie setzen aber voraus, dass man wirklich schon einen konkreten Plan hat. Also sich auf jeden Fall Hilfe holen. Dafür gibt es Unternehmensberater, dafür gibt es die Industrie- und Handelskammern, die Handwerkskammern und ganz, ganz viele Player am Markt.
Genau, und das ist das beste Stichwort. Beim nächsten Mal geht es um den Unternehmensverkauf. Denken dran, teilen, liken, abonnieren. Danke fürs Zuhören. Bleibt gesund. Haut eine Delle ins Gastro-Universum.